Ja, heute wollen wir dieses Buch vom Gegenstandpunkt Arbeit und Reichtum vorstellen, weil ich gefragt worden bin, warum heißt das eigentlich Arbeit und Reichtum und nicht Armut und Reichtum? Eine Antwort vorweg. Zu Armut und Reichtum haben es eigentlich so ziemlich alle herrschenden Produktionsweisen bis heute gebracht. Da bringt es auch der Kapitalismus zu Armut und Reichtum, nicht zu knapp. Aber das Besondere an dem Laden ist, dass der die gesamte gesellschaftliche Arbeit dafür hernimmt, dafür einspannt, den herrschenden Reichtum zu produzieren. So gesehen müsste man, wenn man das Paar Armut und Reichtum benutzen will als Überschrift, zum Kapitalismus sagen, Reichtum und nützliche Armut. Dazu haben es nicht alle Herrschaftsweisen so gebracht wie dieser Laden. Gut, ich steige mal ein. Was wir so uns vorgenommen haben, sind so ein paar Fragen zu diesem Reichtum und zu dieser Arbeit in dieser sogenannten Marktwirtschaft aufzuwerfen bzw. vorzutragen. Wir haben uns so aufgeteilt. Ich bin für die Fragen zuständig, der für die Antworten. Der Reichtum in der Marktwirtschaft, der wird dauernd kritisch begutachtet, nicht nur von uns. Bloß die übliche kritische Begutachtung von dem Reichtum in diesem Laden ist schon was Seltsames. Eine komische Kritik ist da eigentlich ununterbrochen zu Gange. Wächst er genug? Das Wachstum ist dauernder Sorgegegenstand. Gestern Abend haben sie mir wieder in der Tagesschau die Ohren damit vollgeblasen. Das lässt immer zu wünschen übrig. Und wenn es sowas wie Nullwachstum gibt oder gar eine kleine Rezession, dann ist eigentlich der größte anzunehmende Unfall in dieser Produktionsweise eingetreten. Und ich möchte mal fragen, was fehlt denn? Beziehungsweise, was mussten da eigentlich dauernd wachsen und warum? Es ist nämlich das Eigentümliche bei diesem Wachstum, um das sich alles dreht, dass da irgendein konkreter Bedarf in der Gesellschaft gar nicht genannt wird bei dem, was fehlt. Und es wird auch gar nicht angegeben, welche konkreten Produkte oder Dienstleistungen mehr zustande kommen sollten. Wenn vom Wachstum des Reichtums die Rede ist, geht es um einen ganz anderen Maßstab. Da wird der Reichtum dieser Gesellschaft nur an sich selber gemessen. Von Quartal zu Quartal wird mit Sorge, mit Aufmerksamkeit registriert, ob es mehr geworden ist. Das Bruttosozialprodukt oder wie das Kind dann immer heißt, ob es eben gewachsen ist. Das ist deswegen eigentümlich, weil es dann ja doch diesen Reichtum, der immer wachsen muss, nur gibt als diese konkreten Produkte und Dienstleistungen, die da halt hergestellt werden. Aber das verschwindet alles hinter dieser einen Erfolgsziffer. Um wie viel Prozent ist es dieser Gesellschaft gelungen, den Reichtum wachsen zu lassen? Und das ist für jede Regierung die Erfolgsziffer, schaut euch diesen Merz an, die Erfolgsziffer, ob es dem Land gut geht. Und fast noch ergreifender ist, dass es dem Volk in so einer Produktionsweise wie der unteren total geläufig und selbstverständlich ist, dass bei ihm nichts so bleiben kann, wie es ist, wenn der Reichtum nicht wächst. Das möchte ich mal als erste Absurdität in den Raum stellen. Und ich drehe diese Absurdität gedankenspielmäßig mal um. Gehen wir mal immanent davon aus, hierzulande ist Wachstum das einzige Kriterium, daran hängt der Erfolg der Nation, daran hängen alle Insassen dieser Nation. warum macht sie nicht einfach Wachstum? Wenn das doch so ausschlaggebend für alles ist, sollen sie es doch einfach herstellen. Alles andere kann diese Gesellschaft herstellen. Da braucht es bloß, wie in anderen Produktionsweisen auch, die sachgerechte Kombination von Produktionsmitteln, Vorprodukten, sachgerechter Arbeit, dann kommt hinten das gewünschte Produkt raus. Bloß bei dem, was in dieser Gesellschaft das Allerwichtigste ist, sagt diese Gesellschaft über sich selbst, ja, da müssen wir mal gucken, was rauskommt. Da gibt es Experten, die haben den bemerkenswerten Berufstitel Wirtschaftsweise. Und die erspekulieren eine Prognose, zu wie viel Wachstum oder zu wie wenig Wachstum es Deutschland wohl in den nächsten Abrechnungszeitraum bringen wird. Und dann müssen sie diese Prognosen in der Regel auf der Hälfte der Strecke wieder korrigieren. Gleichwohl ist allen geläufig, was aus diesem Imperativ dieser Gesellschaft, Reichtum muss wachsen, es muss Wachstum her, fürs Land folgt. Eins steht fest, es muss immer mehr und immer viel gearbeitet werden. Aber ob dabei Wachstum rauskommt? Auch gestern, ne? Wir müssen alle mehr arbeiten, sagt unser Bundeskanzler. Und dann könnte es auch wieder mit dem Wachstum vorankommen. Da wird einem, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, was klar. Der Reichtum in dieser Produktionsweise, der sich immer an sich selbst messen lässt, der ist offenbar was ziemlich Abstraktes. Abstrakt ganz im wörtlichen Sinn. Der zählt getrennt sowohl von den Bedürfnissen der Leute, daran misst er sich gar nicht, und der zählt auch getrennt von dem, was es an Produktion und Arbeitsaufwand dafür braucht. Daran misst er sich auch nicht. Sondern dieser Reichtum misst sich an sich selbst, an seiner Vergrößerung. Wie gesagt, es bleibt dabei, diesen Reichtum gibt's nicht anderes als die konkreten Ergebnisse der Produktion, gibt's nicht anderes als das Ergebnis der Mühen, der Arbeit der Leute, die die Produktion machen, als Arbeitende. Aber es kommt darauf nicht an. Es kommt nur auf dieses Wachstum an. Und das hat zum Beispiel die Konsequenz, dass, wenn es ums Wachstum geht, vollkommen gleichgültig ist, was eigentlich produziert wird. Da ist es wurscht, ob da Vorprodukte und Produktionsmittel produziert werden, ob da Konsumgüter und Genussmittel produziert werden, ob da Waffen und sonstige Destruktionsmittel produziert werden. Man kriegt jetzt abends in den Nachrichten von solchen Wirtschaftsweisen mitgeteilt, diese große Aufrüstung, das könnte zu einer Wachstumshoffnung werden. Was ist dran an diesem Reichtum? Dass der in der Marktwirtschaft wirklich als diese eine Reichtumsgröße seine gesellschaftliche Gültigkeit kriegt, um deren Wachstum es geht. Und zwar ja nicht bloß theoretisch, sondern, dafür habe ich vorhin das Volk zitiert, furchtbar folgenreich für die Leute. Daran, dass das gelingt, hängt ihre werktätige Existenz. Warum kann man denn diesen ganzen konkreten Reichtum und diese konkreten Dienstleistungen zu dieser einen Reichtumsgröße, wo es nur noch einen quantitativen Unterschied gibt, zusammenzählen? Naja, wird man mir sagen, stell dich nicht doof. Man kann doch Preise zusammenzählen. Man kann die gezahlten Preise als Bruttoinlandsprodukt zusammenzählen, stimmt. Bloß, was hat man denn da eigentlich? Was sind denn Preise? Was ist denn, wenn der ganze Reichtum als Geld zusammengezählt wird und gilt? Für diese Frage haben normale Menschen in dieser Gesellschaft keine Zeit. die müssen ja die Preise bezahlen und das ist doch Arbeit genug. Mühe genug, geistige Anstrengung genug, jeden Morgen nachgucken, wie man wieder ein Schnäppchen macht, hat man keine Zeit, man muss ja zum Arbeiten gehen. So geht's dahin und die Frage, was ist denn das? Der Reichtum dieser Gesellschaft zählt als eine Geldgröße. Womit schlagen sich denn die Leute eigentlich praktisch rum, wenn sie sich immer mit den Preisen rumschlagen? Wie gesagt, die haben keine Zeit, darüber nachzudenken, die müssen ja mit den Preisen klarkommen. Aber ich probiere mal einen kleinen Hinweis drauf zu geben. Was da nie zur Sprache kommt, ist, dieser reichliche und wachsende Reichtum dieser Gesellschaft, der ist auch noch in einem anderen Sinne abstrakt. In Gestalt der Preise getrennt von den Leuten, die damit irgendwas Besonderes anstellen müssen, anstellen wollen. Der Reichtum kommt zustande unter Ausschluss derer, die ihn brauchen. Das kommt manchmal, jetzt in der Weihnachtszeit, wird das ein Thema. Aber nur am scheiternden Extremfall. Ja, das ist ja nun wirklich nicht schön, wenn vor so einer Luxusboutique so ein Obdachloser einfach erfriert. Da wird das mal ein kleines bisschen skandalisiert, aber das ist doch bloß der scheiternde Extremfall vom Normalfall. Und so kommt es nie zur Sprache. Das allgemeine Prinzip heißt, die Dinge, die diese Produktionsweise produziert, produziert sie als Eigentum von Unternehmen und als Eigentum sind sie erstmal getrennt von den Leuten, die davon vielleicht was brauchen. Die kommen exklusiv in die Welt, exkludierend, ausschließend gegenüber denen, deren Bedarf es ja wohl gibt. Es ist so, jetzt bin ich dann doch bei der alltäglichen Erfahrung der Leute, erstmal muss man die Preise zahlen. Sonst kommt man an das Eigentum nicht ran. Dafür muss man das Geld verdienen. Sonst kommt man an das Eigentum nicht ran. Und diese Sorte, erstmal muss man zweifach dem Reichtum dienen, ehe der einem dann vielleicht in irgendeiner konkreten Verrichtung dient. Das ist die Regel der gelingenden Marktwirtschaft. Im Unterschied zu diesem skandalisierten, scheiternden Beispiel, wo Leute gar nicht an ein Stück Reichtum kommen. Jetzt habe ich ein bisschen rumgestochert in der eigentümlichen Bestimmung dieses marktwirtschaftlichen Reichtums als Eigentum. Und bin damit beim nächsten im Wortsinn Fragwürdige an dieser Produktionsweise. Das ist ja komisch, wenn sich zwar alles als Preissummen zusammenzählen lässt, aber alles bloß als Eigentum von den einen statt der anderen immer nebeneinander zustande kommt, dann gibt es ja unseren Reichtum als unseren gar nicht, auch wenn die Regierung das dauernd sagt. Dann gibt es ausgerechnet beim materiellen Reichtum und seiner Produktion in dieser Produktionsweise kein Wir, sondern das Nebeneinander, ich mache gleich noch eine Steigerung, von lauter Privateigentümern. Jetzt kommt die Steigerung. Die ist sogar den Menschen in diesem Land durchaus geläufig. Es ist ja sogar so, die Unternehmen produzieren den marktwirtschaftlichen Reichtum nicht nur als Eigentümer nebeneinander, sondern gegeneinander. Da herrscht gar nicht einfach das Verhältnis des Nebeneinanders von Eigentum und Eigentümern, sondern deren Gegeneinander der Konkurrenz. Das ist geläufig. Das weiß zum Beispiel eigentlich jeder von der Automobilindustrie. Die verstopft schon seit Jahrzehnten mit ihren Produkten nicht nur die Straßen, sondern auch ihre Märkte. Und die Konsequenz in diesen Unternehmen heißt, dann müssen wir umso mehr und umso konsequenter so und dafür produzieren, dass unsere Produkte sich am Markt durchsetzen und die Autobahnen verstopfen, statt die der anderen Konzerne. Mit der geläufigen und auch allgemein bekannten Konsequenz, dass sie dauernd Reichtum, Produkte, Produktion, geleistete Arbeit ungültig machen, nichtig machen, beim anderen, also auch für die ganze Gesellschaft. Damit bei ihnen der Produktionszweck, ihr Privateigentum verdient Geld, aufgeht. Das ist Irrsinn, aber System. Wachstum. Jetzt auch noch als dieses Gegeneinander. Von marktwirtschaftlichem Reichtum, Wachstum von marktwirtschaftlichem Reichtum. Nicht nur misslingendes, sondern gelingendes Wachstum von marktwirtschaftlichem Reichtum schließt glattweg ein, dass dauernd Vernichtung von Reichtum, Produktion und Arbeit stattfindet. Und es ist allen Ernstes eine Wahrheit über diese merkwürdige oder fragwürdige Produktionsweise. Wenn Politiker als politische Sachwalter dieser Produktionsweise zum Beispiel chinesische E-Autos nicht erfreut in Europa begrüßen, sollen technisch ausgereift sein, aber die werden nicht begrüßt, schon gleich nicht wird gesagt, oh, das ist gut, die gibt's und dafür muss man in Europa schon mal nicht mehr arbeiten, sondern kann die fahren. Das existiert nicht, sondern dieser Reichtum wird als Angriff gewertet. Ein Angriff, naja, das kennt jetzt wieder jeder, auf die Arbeitsplätze hier in Deutschland. Und so schleiche ich mich jetzt noch zu ein paar Fragen zur Arbeit. Die Arbeit ist auch immer ein Gegenstand kritischer Begutachtung und Sorge in der Marktwirtschaft. Und zwar sehr eigenartig. Die Sorge in Sachen Arbeit heißt nicht, dass sie uns ausgeht. Das darf nicht passieren, dass der Gesellschaft und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Arbeit ausgeht. Da fasst man sich eigentlich an den Kopf. Arbeit ist doch immer Mühe. Arbeit kostet immer Lebenskraft, okkupiert Lebenszeit und die darf auf gar keinen Fall weniger werden. Noch was Seltsameres, jetzt auch nochmal richtig immanent von dieser Marktwirtschaft. Es ist eine Wirtschaftsweise, die glattweg an einem Abend zwei Sachen gleichzeitig über sich behauptet. Erst rühmt sie sich dafür, wie irre produktiv sie ist, jedes Jahr produktiver. Da rühmt sie sich dafür, dass sie in der Lage ist, die Produktion so zu entwickeln, dass man mit weniger Arbeit mehr nützliche Güter zustande bringt. Dann sind wir kreativ, innovativ und produktiv, wir Marktwirtschaftler. Und gleich danach kommt die Meldung, Vorsicht, das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, dieser Produktionsfortschritt ist eine Gefahr, fast so schlimm wie Chinesen. Beziehungsweise das ist ja das Schlimme an dieser gelben Gefahr, dass die so produktiv sind. Das muss man sich zumuten lassen, alle Nase lang, dieses Nebeneinander von Stellungnahmen über diese Wirtschaftsweise. Auch da mache ich mal das Gedankenspiel. Bin ich mal ganz immanent und sage, ja, wenn es denn schon so verrückt zugeht in dieser Marktwirtschaft, dass es immer genug Arbeit geben muss und am besten mehr und dass daran die Menschen hängen, ihre Existenz, sollen sie doch einfach mehr Arbeit organisieren. Kriegt man die Antwort, die hat was von Denkverbot. Ja, aber Arbeit, die bloß was herstellt, die ist nicht nützlich. Rentabel muss die schon sein. Und wenn es um rentable Arbeit geht, dann ist das gar nicht so einfach, das sicher zu organisieren. Dass aus dem Arbeiten von Leuten wirklich was Gewinnbringendes rauskommt. Es ist schon wieder diese eigentümliche Unlogik dieser Wirtschaftsweise, die ich oben beim Wachstum gesagt habe. Diese Sorte Arbeit muss schon sein, muss auch viel sein, darf nicht ausgehen, aber dann doch nicht jede Arbeit, sondern nur die rentable. Das ist die Sorte, womit diese Frage einfach abgewürgt wird. Und übrigens jede andere Frage, es wird nämlich nie für Rentabilität argumentiert, sondern immer mit Rentabilität. Das kommt daher als, ja, wenn das nicht rentabel ist. Die Frage, warum müssen denn überhaupt Gewinne gemacht werden? Wer muss denn überhaupt die Gewinne machen? Und was haben eigentlich die Leute mit diesen Gewinnen zu tun, die da vom Gewinne machen nichts anderes haben als die Arbeit? Die ist untergepflügt. Beziehungsweise, warum braucht es denn so viel rentable Arbeit? Da kriege ich dann von lebensklugen Leuten natürlich gesagt, ich soll mich wieder nicht doof stellen. Die meisten Menschen in diesem Lande, die bräuchten doch die Arbeit bei rentablen Unternehmen für ihr Arbeitseinkommen. Und lebensklug ist der, der dazu keine Fragen stellt. Dabei ist diese Auskunft im doppelten Sinn fragwürdig. In der Marktwirtschaft ist offenbar die Arbeit auch und gerade für die, die sie leisten, die alles Nützliche durch den Einsatz ihrer Kraft, ihres Verstandes, ihrer Lebenskraft herstellen, auch für die ist die Arbeit nicht dafür da, was Nützliches herzustellen. Das ist die Auskunft, sondern für ein Geldeinkommen. Richtig ein Sondern. Allein für den für sie unentrinnbaren Zweck, irgendwie Geld zu verdienen, kommt für die Arbeit als Unentbehrlichkeit unter. Damit sie überhaupt einen Zugriff haben auf das, was sie und ihresgleichen täglich herstellen. Und da gilt bei ihnen auch das Prinzip, weil es ums Geldverdienen geht, ist der Inhalt und der Zweck der Arbeit für sie gleichgültig. Egal mit welcher Arbeit, mit irgendeiner halt. Oder wie die Redeweise jedem geläufig ist, an einem Arbeitsplatz eben. Der sagt dann schon, wo es lang geht. Dass dieses Geldverdienen an Arbeitsplätzen, das soll jeder verstehen als dauernd bedroht. Und auch da ist interessant, was einem erzählt wird, warum das dauernd bedroht ist und wovon. Das Geldverdienen an Arbeitsplätzen, diese Sorte Arbeit, ist dauernd bedroht von preiswerten Waren von anderen, insbesondere aus dem Ausland, von ausländischen Unternehmen. Und dabei kommen die Waren und schon gleich nicht die chinesischen Unternehmer hin und stehlen den Arbeitnehmern hier Arbeitsplätze. Die haben die Arbeitnehmer ja sowieso nie besessen. Nein, da herrscht was anderes. Das ist allerdings das Bild. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ne? Da herrscht was anderes. Sie machen den wirklichen Arbeitsplatzbesitzern die kostengünstig produzierten Waren von anderen, machen den wirklichen Arbeitsplatzbesitzern, den Unternehmen, ihre Arbeitsplätze unrentabel. Und für was anderes, als dass die rentabel sind, haben diese Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze nicht. Und wenn die das nicht hergeben, dann sind diese Arbeitsplätze für sie ab sofort keinen Cent mehr wert. Das ist der Grund. Deshalb trifft die Arbeitenden das so Bekannte, dass woanders, in Vietnam, in China, in Bangladesch, Arbeitende so extrem wenig Ertrag von den Produkten ihrer Arbeit haben. Das macht die Konkurrenz der Unternehmer mit den billigen Waren gegen deutsche Unternehmen, den dort Arbeitenden zum Existenzrisiko. Tja, da kann man dazu sagen, das ist abartig. Es ist aber ganz und gar die Art des Marktwirtschaftens, der herrschenden Betriebs- und Nationalökonomie. Und übrigens kennt jeder die Fortsetzung von dem, was ich gesagt habe. Wenn billige Waren des Auslands, das sind immer die schlimmsten, die hiesigen Arbeitsplätze bedrohen, dann heißt die Fortsetzung, die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch. Und das ist, also die Kosten für Arbeit sind zu hoch, das ist in Deutschland genauso wie in Bangladesch eine Lüge, eine gemeine Lüge sogar, wenn man bei Arbeitskosten daran denkt, was die Arbeit diejenigen kostet, die sie machen müssen. Aber das ist eben auch in der Marktwirtschaft überhaupt kein gültiger Gesichtspunkt. Was die Arbeit die Leute kostet, zählt nur, was das eigentlich die Unternehmer kostet, die dafür Geld ausgeben. Und die lassen das dann die Beschäftigten spüren. Und da komme ich zu einem sehr unerfreulichen Ergebnis. Nach der Rationalität dieser Wirtschaft ist gar nicht nur für die Unternehmen und für ihre Gewinne es notwendig, vom geldwerten Produktionsergebnis den Arbeitenden möglichst wenig zukommen zu lassen. Das ist für ihre Gewinne nötig. Es ist allen Ernstes in diesem Laden eingerichtet, dass auch die Arbeitenden selber unter diese Notwendigkeit gestellt sind. Für die, für Arbeitnehmer, ist es allen Ernstes das letztentscheidende, die letztentscheidende Bedingung dafür, dass sie überhaupt mit Arbeit Geld verdienen können. Überhaupt ein Einkommen haben. Dass sie von dem geldwerten Produktionsertrag, für den sie arbeiten, möglichst wenig kriegen. Und das wird nicht besser dadurch, dass auf der Welt überall mehr produziert wird. Ganz im Gegenteil. Weil es immer mehr an nützlichen Gütern von überall her gibt, dürfen nach der Gesetzmäßigkeit dieser Wirtschaft diejenigen, die ihn überall herstellen, diesen nützlichen Ertrag der Produktion, von ihm möglichst relativ wenig haben, damit es für sie mit dem Geldverdienen überhaupt aufgeht. Das ist, wie das Wachstum des kapitalistischen Reichtums bei denen ankommt, die die Arbeit dafür leisten. Das mal so ein paar, wie sagt man, Finger in die Wunden dieser Produktionsweise. Sollte so ein kleines bisschen eine erste Erläuterung zu unserem Titel der Veranstaltung sein. Da stand ja unvernünftig, unverbesserlich Arbeit und Reichtum im Kapitalismus. Ja, das wollte ich ein bisschen aufreißen. Wachstum ist ein total unvernünftiges Kriterium für Reichtum. Und ebenso unvernünftig ist die Arbeit unter der Regie dieses Produktionszwecks. Samt ihrer dauernden Rettung, damit sie nie ausgeht. Aber unverbesserlich ist diese Produktionsweise für sich auch. Für ihr Ziel ist die Marktwirtschaft perfekt. Wirklich ein System, das in ihr eigentlich keine Alternativen für die Leute lässt. Aber dazu willst du ja noch was erzählen.
Ja, ich könnte jetzt einfach weitermachen oder wir legen kurz eine Diskussionspause oder Nachfragenpause ein, wenn es denn solche gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Doch, da kommt was.
Doch, ich hätte einen kleinen, würde ich sagen, einen Nachfrag- oder Ergänzungsbedarf. Du hast am Anfang ja erzählt, was Reichtum in dieser Gesellschaft ist, was sehr abstrakt ist, dass ich nur an mich selber misst, das wächst. Und das gleichzeitig gesagt, das bezieht sich aber immer auf die Dinge, die wirklich da sind. Die produzierten Sachen. Jetzt gibt es ja in dieser Gesellschaft auch Reichtum, der sich gar nicht groß darauf bezieht. Also sowas wie Aktienkurssteigerung. Und da wächst was, ohne dass irgendein Ding wächst. Jetzt, ich würde auch mal sagen, ein Stück weit Wissen kann man an dem, wie die Herrschenden drüber reden, ja schon merken, dass das nicht so einfach ist. Du hast auch gesagt, Wachstum zu machen ist gar nicht so leicht. Können wir ja denken, Aktienkurse steigen halt. Aber irgendwie haben zumindest die Herren ein Bewusstsein davon, dass es doch an der Arbeit liegt, wenn sie immer sagen, dass für Wachstum dringend die Kosten der Arbeit gesenkt werden müssen. Mhm. Hast du da noch eine Ergänzung zu?
Du hast das, meine ich, gesagt. Ja, das stimmt schon, ich habe diese Etage der Marktwirtschaft, die habe ich einfach ausgelassen. Da, ich will ja auch nicht alle hier im Saal in den Wahnsinn treiben. Weil ich habe schon gesagt, vom Standpunkt dieses abstrakten Reichtums, dieses in Geld gemessenen Reichtums, der eigentlich nur eine Bestimmung hat, mehr werden, sich an sich selbst gemessen zu vergrößern. Von dem wirklich gültigen Kriterium, an dem die Politik hängt und die Politik sorgt dafür, dass daran das ganze Volk hängt und an dem die Unternehmen hängen und die Unternehmen hängen, sorgen dafür, dass von diesem es kommt zum Wachstum, dass daran die Existenz der bei ihnen Arbeitenden hängt und so weiter. So geht dieses System. Da habe ich schon gesagt, für diesen Zweck des Reichtums oder für dieses Erfolgskriterium des Reichtums sind die ganzen Produkte und Dienstleistungen, aus denen der besteht, zwar unentbehrlich, aber vollkommen gleichgültig. Ja, da kam eine Flasche Milch und eine Handgranate zählen in dieser Rechnung gleich. Jetzt kommst du noch und sagst, und was da noch alles mitzählt. Wenn Börsenwerte durch Spekulation steigen, dann ist diese Gesellschaft reicher. Allen Ernstes. Allerdings nur so lange, wie sie steigen. Wenn sie dann nicht mehr steigen, dann ist diese Gesellschaft ärmer. Und übrigens, das ist eine Bewegung von Reichtum. Da muss man schon mal sagen, vielleicht ist das sogar die beste Seite da dran. Dafür muss wenigstens keiner einen Finger krumm machen. Aber das habe ich mit Absicht ausgespart, weil ich wollte wirklich erstmal das Elementare so mosaikartig mal ansprechen. Was du gesagt hast, ich sage noch einen Satz dazu, weil das hat was sehr Aktuelles. Es ist im Moment, die Gründe will ich auch nicht diskutieren, aber aufmerksam machen möchte ich drauf. Es ist im Moment, und da ist der Trump der Vorreiter, bei den kapitalistischen Nationen richtig neu wieder in die wichtig zu nehmende Programmatik reingekommen. Dass das kapitalistische Wachstum, der kapitalistische Reichtum und der Staat, der sich darauf aufbaut, dann doch nicht darauf verzichten kann, möglichst viel Arbeit des hart arbeitenden Volkes in Gestalt von Industrie bei sich ins Werk zu setzen. So ist es dann eben doch nicht, dass diese Anhänger von Börsen und der Freiheit der Spekulation nicht irgendwie doch ihre Gründe haben. Das ist eine Ergänzung noch zu deinem Gedanken. Auf das Ausnutzen von produktiver Arbeit zu setzen.
Ja, ich möchte mal ein bisschen die einen Teil der Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden, beantworten, ein bisschen was davon auch einfach aufgreifen, was jetzt schon gefallen ist. Und einen Teil der Argumentation vorstellen, die, wie sie auch in diesem Buch Arbeit und Reichtum gemacht wird, gerade im Einstieg. Und zwar möchte ich mir im Wesentlichen drei bis vier Punkte vornehmen. Ich möchte einmal ein bisschen drüber reden, was ist eigentlich Eigentum, was ist eigentlich Geld und wie sind eigentlich die Einkommensquellen in dieser Gesellschaft dann bestimmt. Fangen wir mal an mit dem ersten, was ist eigentlich Eigentum? Jeder weiß auf seine Art, dass die produktive Arbeit in dieser Gesellschaft lauter Dinge herstellt, die von vornherein einem Unternehmen oder wem auch immer als Eigentum gehören. Was ist das eigentlich? Was ist damit in der Welt? Als erstes Mal ist klar, mit Eigentum ist sowas wie ein exklusives Nutzungsrecht in der Welt. Aber wozu eigentlich? Wenn man dabei jetzt an die Benutzung von konkreten Dingen denkt, dann ist im Wesentlichen mit der Benutzung von den einzelnen Sachen selber eigentlich auch schon klar, ob und inwiefern diese Sachen exklusiv zu nutzen sind. So, jetzt ist Eigentum aber ein bisschen mehr. Es ist immerhin als eine rechtliche Vorschrift in der Welt, die ein exklusives Nutzungsrecht als die erste Eigenschaft von allen produzierten Dingen festschreibt. Da steht immerhin die gesamte Gewalt dieses Staates dahinter, dass das über jedes produzierte Ding feststeht. Das heißt, dem kann man zumindest das mal entnehmen. Dann, wenn das überhaupt die erste und entscheidende Eigenschaft von den Dingen ist, die es hier gibt, ja, dann wird es dabei auch nicht darum gehen, dass damit einfach das Benutzen der Dinge im Sinne von ihren konkreten Eigenschaften geschützt ist. Es wäre ja auch absurd, wenn man mal dran denkt, keine Fabrik dieser Welt ist ernsthaft dafür da, dass einfach die Eigentümer dieser Fabrik das Zeug, das da immer wieder gleich hergestellt wird, selber benutzen können. Niemandem ein Geheimnis, dass das nicht der Zweck von irgendeiner Fabrik ist. Sondern Eigentum entfaltet seine gesellschaftliche Wirkung an einer anderen Stelle. Durchgesetzt ist damit nämlich immerhin sowas wie ein grundsätzlicher Ausschluss all derjenigen, die nicht die Eigentümer dieses Dings sind. Ja, das Eigentum, das stellt sich im Wesentlichen zwischen die nützlichen Dinge, die hergestellt sind, und diejenigen, die sie benutzen wollen. Es trennt insofern das Vorhandensein von Dingen von ihrer Verfügbarkeit für diejenigen, die sie brauchen. Deshalb ist es überhaupt so ein staatlich eingerichtetes Gewaltverhältnis und nicht erledigt mit der Selbstverständlichkeit, dass ein Ding, das nur einer nutzen kann, eben nur einer nutzen kann. So als Eigentum sind die Dinge aber nicht nur nicht dazu da, von denjenigen benutzt zu werden, die sie besitzen. Es geht ein bisschen weiter. Sie sind sogar, auch da braucht man jetzt bloß mal an die Fabriken zu denken, die man kennt, in erster Linie dafür da, diejenigen, die Dinge benutzen wollen, davon auszuschließen. So merkt man sofort, das kann andererseits überhaupt nicht der letzte Zweck des Produzierens sein. Oder der letzte Zweck von Eigentum. Sondern dieses Trennungsverhältnis, diese Leistung des Eigentums, die Verfügbarkeit von dem Vorhandensein von Dingen zu trennen, das ist überhaupt die Grundlage dafür, dass in dieser Marktwirtschaft die Operation immer wieder zustande kommt, nach der die Marktwirtschaft überhaupt ihren Namen hat. Nämlich, dass Geld den Eigentümer wechseln muss, damit die Dinge zu denjenigen kommen, die sie benutzen wollen. Ja, auch in der Marktwirtschaft ist klar, auch da richtet sich die Produktion durchaus auf einen gesellschaftlichen Bedarf. Auch hierzulande ist es so, dass die Produzenten durchaus im Blick haben, was eigentlich die Gesellschaft so braucht. Bloß, die Produktion findet mit Blick auf die ganze Gesellschaft statt, aber gar nicht für die Gesellschaft, gar nicht damit lauter Leute jetzt nützliche Dinge benutzen können, sondern um den Bedarf, den jemand mal ausgemacht hat, auszunutzen, um an Geld zu kommen. Also, hierzulande wird überhaupt produziert, um sowas wie ein exklusives Nutzungsrecht über Produkte zu bekommen, deren Sinn darin besteht, an Geld zu kommen. Das mal als ein paar Stichpunkte zu dem, was hat man eigentlich, was ist in dieser Welt los, wenn Eigentum eingerichtet ist. Was das für Konsequenzen hat, ist auf eine Art dann auch wieder jedem bekannt. Aber es sind eben Konsequenzen davon. Ja, man kennt das. In dieser Gesellschaft ist so klar, dass Dinge, die sich nicht zu Geld machen lassen, im Prinzip unnütz sind. Das ist auch, wenn das schon vor der Produktion feststeht oder zu erwarten ist, dann geht es sogar so weit, dass Dinge, die erwartbarerweise kein Geld erlösen können, auch gar nicht erst produziert werden. Ist völlig egal, wie groß der gesellschaftliche Bedarf danach ist. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, an sowas wie Kita-Plätze oder Wohnungen oder was auch immer denken, wo diejenigen, die für die Produktion zuständig sind, sich keine ausreichende Kaufkraft versprechen, werden Dinge schlicht nicht produziert. Der Umkehrschluss gilt genauso. In dieser Gesellschaft wird der letzte Schrott produziert, insofern sich Abnehmer finden, die dafür Geld bezahlen. Was Geld erlöst, ist per se nützlich. Was kein Geld erlöst, ist unnütz. Damit bin ich bei dem zweiten Punkt, über den ich mal einen Moment reden möchte, nämlich was ist eigentlich Geld? Jetzt ist nach zwei Seiten schon auf eine Art klar, was Geld ist, nämlich auf der einen Seite ist Geld jetzt in Gestalt von den Preisen, die an den Produkten dranhängen, ist in der Gestalt ist das Geld überhaupt das Ding, dass diese Trennung zwischen dem Vorhandensein von Dingen und deren Verfügbarkeit so richtig manifestiert. Der Preis ist das, was zwischen mir und dem Ding steht, das ich benutzen möchte. Auf der anderen Seite, auch das ist am Preisschild deutlich, ist Geld überhaupt das Ding, mit dem der Ausschluss von allen produzierten Gütern auch überwunden werden kann, indem man das Geld eben zahlt. Also Geld ist insofern das einzige und daher aber auch das universelle Zugriffsmittel auf überhaupt allen Reichtum dieser Welt. Deswegen muss ja auch alles, was als Eigentum an konkreten Dingen produziert wurde, sich darin beweisen, durch den Verkauf überhaupt zu Geld zu werden, also zu Eigentum schlechthin. Ja, Geld ist überhaupt das gesellschaftlich wirksame Eigentum so überhaupt. Und insofern das, worauf es immer ankommt. Mal anders gesagt, weil in dieser Gesellschaft alles Eigentum ist, braucht es einerseits Geld, um an alles ranzukommen, was man so braucht. Umgekehrt ist aber auch klar, es braucht auch nur Geld, um an alles ranzukommen. Im Buche gibt es dafür die schöne Ausdrucksweise, Geld ist ein Stück reale Freiheit. Quasi ein Stück Freiheit zum Anfassen. Und das Maß dieser Freiheit ist, naja, die Dicke des Geldbeutels. Und weil das so ist, muss Geld auch überhaupt der allgemeine Zweck von allen Mitgliedern dieser Gesellschaft sein. Auch das kennt man. Wem es an irgendwas mangelt, wer Schwierigkeiten hat, an die Lebensmittel zu kommen, die es so für den Alltag braucht, wer Schwierigkeiten hat, jetzt an eine gute Winterjacke zu kommen, der hat als erstes mal ein Geldproblem. Da ist völlig egal, was der Mensch so braucht. Geld ist auf jeden Fall das Problem, das er hat und die mögliche Antwort. Wenn man jetzt mal andererseits ein bisschen mehr Geld hat, dann steht auch sofort fest, das muss man auf jeden Fall sparen. Vielleicht, weil man sich irgendwann ein Haus kaufen will, vielleicht, weil man in der Lage sein will, eine Familie zu gründen. Vielleicht, weil man mittlerweile mit Anfang 20 schon anfängt, für die Rente zu sparen. Das ist völlig egal. Man muss noch nicht mal jetzt wissen, wofür man das Geld eigentlich später braucht. Weil sowieso feststeht, egal was das Leben so bringt, man wird erstens auf jeden Fall Geld brauchen. Und zweitens wird man mit Geld auf alle Schwierigkeiten, die da noch kommen mögen, immer die richtige Antwort haben. Wer jetzt über noch ein bisschen mehr Geld verfügt, bei dem heißt dann diese Operation nicht mehr sparen, sondern investieren. Das ist ein bisschen eine andere Operation, auf die komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Aber auch da merkt man, man kann die Hierarchie dieser Gesellschaft durchaus weitergehen, bis nach ganz oben. Zu den Superreichen, denen es garantiert an keinem konkreten Ding mangelt. Und trotzdem steht total fest, ein Bedarf nach Geld hört nie auf. Also man merkt, die Nöte und die Zielsetzungen, die verschiedenen Mitglieder dieser Gesellschaft so haben, die mögen sehr unterschiedlich aussehen. Der gemeinsame Nenner steht aber fest wegen dem, was Geld ist. Weil Geld nämlich eben Reichtum schlechthin ist. Deswegen kann es von Geld wirklich nie genug geben. Und deswegen ist diese Gesellschaft sich, wenn schon in sonst nichts, in dem sehr einig. Geld muss es, und zwar immer mehr geben. Soweit die Gemeinsamkeit. In der Frage, wie das geht, wie man jetzt an mehr Geld kommt, sind sich die Mitglieder dieser Gesellschaft andererseits haben sehr unterschiedliche Methoden. Da kommt es sehr drauf an, ob jemand bereits über Geld verfügt oder eben nicht. Diejenigen, die kein Geld haben, müssen jetzt irgendwie Geld verdienen. Und wo, weiß man irgendwie auch, bei denjenigen, die schon Geld haben, die in der Lage sind, ihr Geld selber zur Geldquelle zu machen. Darüber möchte ich jetzt als drittes Mal einen Moment reden. Wer in dieser Gesellschaft nämlich nicht über Geld längst verfügt, der macht schnell Bekanntschaft damit, dass in dieser Gesellschaft nicht nur alle Konsumptionsmittel, alles, was man so für den Alltag braucht, Eigentum ist, sprich nur gegen Geld zu haben ist, sondern dass auch alles, was es so braucht, um auch nur halbwegs auf dem Stand der Technik selber aktiv zu werden, selber Dinge herzustellen, dass auch all das, was dafür nötig ist, wieder Eigentum ist. Also wer in einer Welt, in der überhaupt alles Eigentum ist, an Geld kommen will, oder andersrum, wer in einer Welt, in der alles Eigentum ist, überhaupt selber mal was herstellen will, selber irgendwie zu Dingen kommen will, noch nicht gleich zu Geld, der merkt, dass er noch nicht mal das selber organisieren kann, sondern überhaupt dafür sorgen, dass Arbeit stattfindet, dass Arbeit auf dem Stand der Technik dieser Gesellschaft stattfindet. Das können überhaupt nur diejenigen, die schon über Geld verfügen. So, was bleibt also denjenigen, die nicht längst über Geld verfügen? Naja, die müssen, wie es dann immer so schön heißt, sich Arbeit suchen. Was ist damit gemeint? Naja, man muss jetzt jemanden finden, der schon genug Geld hat, um erstens die nötigen Produktionsmittel zu kaufen. Ja, um die Maschinen, die Industrieroboter, die Vorprodukte und so zu bezahlen, der außerdem über das nötige Geld verfügt, auch sowas wie Löhne zu bezahlen. Wenn man so jemanden gefunden hat, was ist denn das für einer? Wie kommt denn der an Geld? Bin ich jetzt mal kurz bei der anderen Seite. Das sind jetzt Menschen, die machen auf ganz andere Art und Weise mit demselben Verhältnis Bekanntschaft, über das ich eben geredet habe. Die machen auch Bekanntschaft damit, dass nicht nur Konsumgüter, sondern auch Maschinen, Produktionsmittel eben, auch Eigentum sind. Für die bedeutet das aber was ganz anderes. Für die bedeutet das nämlich, sie brauchen auch nur Geld haben, um auf alles zuzugreifen, was es für so eine Produktion braucht. So, warum macht das jemand? Auch kein großes Geheimnis. Das passiert natürlich nicht einfach aus Mildtätigkeit. Kein Mensch organisiert einen Arbeitsplatz, einfach damit gearbeitet wird und nützliche Dinge rauskommen. Sondern bei denen heißt diese Operation Investition. Das heißt, die produzierten Produkte, die bei dieser Produktion rauskommen, die müssen alle mal ein Eigentum darstellen, dessen Geldwert über demjenigen liegt, das sie vorher reingesteckt haben. Das ist überhaupt der Zweck der Produktion in dieser Gesellschaft. So, das bedeutet, wer über genügend Geld verfügt, der ist in der Lage, sich mit Geld glatt alles zu kaufen, was es braucht, um daraus mehr Geld zu machen. Damit hat man auf seine Art eine weitere Bestimmung von dem, was Geld ist. Wir haben eben drüber geredet, Geld ist Trennung von Vorhandensein und Verfügbarkeit von Dingen. Andererseits ist es Zugriffsmacht auf alle nützlichen Dinge, inklusive Produktionsmittel. Jetzt merkt man, Geld ist auch das Ding, das in der Lage ist, sich selbst zu oder den Prozess seiner eigenen Vermehrung einzukaufen, wenn man bloß genug Geld hat. Was bedeutet das für die Arbeit? Für die steht jetzt umgekehrt fest. Arbeit ist, wenn dann, in doppelter Hinsicht eine Geldquelle. Wir sind hergekommen von denjenigen, die auf Geld angewiesen sind, weil sie keins haben. Die müssen arbeiten. So, für die wird ihre eigene Arbeit jetzt zur Quelle von Lohn. Bloß, den Lohn gibt's überhaupt bloß unter der Bedingung, dass ihre Arbeit als erstes Mal denjenigen reicher macht, für den sie arbeiten. Das heißt, in der ökonomischen Existenz als jemand, der nicht über Eigentum verfügt, in der ökonomischen Existenz als jemand, der von Arbeit lebt, ist die Arbeit einerseits das einzige Mittel, wie man überhaupt an Geld kommt. Andererseits beweist sich die Arbeit gar nicht als Reichtumsquelle für einen selber, sondern die schafft als erstes Mal Reichtum in der Hand von anderen. Und nur insofern das gelingt, ist die Arbeit zusätzlich noch eine Einkommensquelle im Sinne von Lohn. Also wo die eigene Arbeit für den Zweck der Arbeitgeberseite nicht taugt. Da ist völlig egal, ob das jetzt an steigenden Energiekosten in der Chemieindustrie oder an was auch immer, chinesische Konkurrenz war vorhin das Stichwort, woran auch immer das liegt. Sobald die Arbeit für die Arbeitgeberseite nicht mehr lohnend ist, findet sie schlicht nicht statt und ist damit auch keine Quelle von Lohn mehr. Und wo sie stattfindet, dann nur insofern sie als erstes mal den Arbeitgeber reicher macht. So, damit steht übrigens auch fest, dass der Lohn in der Rechnung von denjenigen, die Arbeit organisieren, immer die Größe ist, die klein zu halten ist und die überhaupt diesen Prozess, diese Produktion, um einen Gewinn zu erzielen, dafür nötig ist, aber andererseits dafür immer klein zu halten ist. Dass der Lohn überhaupt die Kost ist, das, was in dieser Gesellschaft als die Kosten für Arbeit zählt, die gering zu halten sind. So, ich möchte mal von da aus noch einen Punkt darüber machen, was bedeutet das jetzt für die Arbeit? Ich kam daher, dass der Produktionszweck Geldvermehrung immerhin auch festschreibt, worum es bei den Produkten geht. Naja, alle Produkte, die hierzulande so hergestellt werden, bei denen kommt es im Wesentlichen darauf an, dass es Eigentum ist, dass sie Geld erlösen. Und insofern ist ziemlich egal, was das Produkt im Einzelnen ist. Es muss auf jeden Fall viel davon geben. Jetzt gibt's im Buch eine schöne Stelle, wo daraus mal ein Schluss darauf gezogen wird, was heißt es eigentlich für die Arbeit. Da heißt es im Buch, die Arbeit, die rangiert in der marktwirtschaftlichen Ökonomie gar nicht als die Mühe, die sie ist und bleibt, als Aufwand, den man sich nach Kräften erleichtert, sondern sie wird selber zum Zweck. Denn sie schafft ja Eigentum in dem Maße, in dem sie stattfindet und ihr Produkt Geld einbringt. Also was ist damit gemeint? Als Kosten von Arbeit zählt in dieser Gesellschaft überhaupt nur das Geld, das ein Unternehmer investieren muss, um Arbeiter anzustellen. Die Kosten, die sind auch entsprechend klein zu halten. Das ist durchaus im Sinne der Sparsamkeit und nützlichen Investitionen eines Unternehmers vorgesehen. An den Kosten sehr drauf zu schauen, welche man zahlen muss und welche man sich sparen kann. Andererseits die Mühe, die das den Arbeiter kostet, arbeiten zu gehen. Der Aufwand, der Verschleiß an Körper und Geist, den das bedeutet. Das sind Kosten. Die sind mit dem Lohn ein für alle Mal abgegolten und gehen das Unternehmen nichts mehr an. Es ist sogar so, gerade weil in dieser Gesellschaft die Kosten, auf die es ankommt, die Kosten, die gesellschaftlich fast zählen, nämlich die Lohnkosten, durchaus klein gehalten werden, weil da durchaus Sparsamkeit herrscht, reißt in dieser Gesellschaft glatt ein ziemlich verschwenderisches Verhältnis zu den Kosten ein, die die Arbeit für diejenigen bedeutet, die sie verrichten müssen. Nämlich die Mühe, den Aufwand und so. Naja, und das ist, auch wenn Jonas darüber ja vorhin auch schon mal geredet hat, wie gesagt, der Grund, warum dieses Buch überhaupt seinen Titel hat. Nämlich aus der Einsicht, dass in dieser Gesellschaft ein Gegensatz eingerichtet ist zwischen Arbeit und Reichtum. Noch ein Gedanke. Geldvermehrung ist jetzt in dieser Gesellschaft überhaupt der Zweck von allem Produzieren und ist damit sowohl die Voraussetzung als auch der Zwang dazu, das immer wieder zu wiederholen. Ja, Geldvermehrung ist ein Zweck, der ist nie abzuschließen. Und schon deswegen steht für die Arbeit in dieser Gesellschaft fest, dass die niemals ein Ende hat. Wer arbeiten geht, der hat garantiert immer was zu tun. Und wenn die eine Aufgabe erledigt ist, dann wartet die nächste garantiert schon. Man kann sogar mal umgekehrt sagen, und wenn das einmal nicht der Fall ist, ja, wenn das mal wirklich so ist, dass die Sachen, die man so auf der Arbeit tut, so erfolgreich gemacht wurden, dass die Gesellschaft einfach mal versorgt ist mit dem Zeug, das man da herstellt, dann ist es nicht ein Glück, jetzt hat man es ja geschafft, sondern die Katastrophe für alle, die an der Produktion beteiligt sind. In dem Sinn mal ein kleines Fazit, das auch nochmal ein Licht drauf werfen soll, auf eine vierte Bestimmung von dem, was ist eigentlich Geld. Wir haben jetzt gesehen, Geld ist, Geld ist eben der Inbegriff des Reichtums in dieser Gesellschaft und nicht nur Zugriffsmittel auf alle Dinge, sondern wir haben jetzt an diesen verschiedenen Einkommensquellen gesehen, Geld ist in dieser Gesellschaft auch das hinreichende Mittel, um fremde Arbeit zu kommandieren. Man braucht in dieser Gesellschaft nichts als Geld, um fremde Menschen dazu zu bringen, für einen selber zu arbeiten und das eigene Eigentum zu vergrößern. Fremde Menschen Dinge herstellen zu lassen, die von vornherein nicht denen gehören, sondern dem Investor, dem Arbeitgeber. Insofern ist Geld viertens ein Kommandomittel über Arbeit. Und wenn man das so sagt, merkt man schon, damit ist überhaupt ein ganz gesellschaftliches Verhältnis angesprochen, ein Produktionsverhältnis, bei dem die Fragen schon trapsen, wie sieht denn dann dieses Verhältnis aus? Wie sieht's denn dann in dem auf so einem Arbeitsplatz eigentlich aus? Was für Gesetzmäßigkeiten folgt das? Das sind Fragen, die ich jetzt offen lassen möchte und denen sich das Buch im Folgenden widmet. Das, was ich jetzt versucht habe zu erläutern, ist ein bisschen aus dem Einstieg dieses Buches und von da aus geht es durchaus weiter. Insofern die Einladung, das Buch ist hier käuflich zu erwerben. Und wir bieten einen Lesekreis an dazu, wie gesagt. Ja, Das soll es erstmal gewesen sein von mir. Gibt es denn dazu Diskussionsbedarf, Nachfragen oder Unklarheiten oder Einwände? Haben wir lauter Quatsch erzählt.
Ist klar, dass ihr mit so einer Einführung natürlich nur so eine erste Schneise schlagen könnt und dass man erstmal beim typischen und beim exemplarischen irgendwie anfängt. Es sind mir so ein paar Abers gekommen, wo ich gar nicht jetzt davon ausgehe, dass das irgendwie ein harter Widerspruch ist, aber die ich selber bisher halbgar oder nur viertelgar verstanden habe. Also konkreter, der Kapitalismus, dieser alte Schlawiner, der denkt sich ja immer wieder neu. Ja, also es ist ja, der Kapitalismus funktioniert ja nicht nur oder nicht mehr nur als eine Produktion von noch mehr Sachen. Ich fände es schön, wenn ihr nochmal so ein Schlaglicht werfen könntet auf so etwas wie Dienstleistung. Also wie funktioniert da Gewinn, Eigentum, Arbeit am Beispiel von Dienstleistung? Und so halb anknüpfend an die erste Frage, die nach dem ersten Redner gestellt wurde, dann gibt es ja auch noch so diese Spielwiese von grünem Kapitalismus, ja, also der sich dann vermeintlich abkoppelt noch von mehr Sachen und irgendwie mehr Profit schaffen will, ohne mehr Sachen zu benutzen. Ja, hierzu ist es ein bisschen unscharf, wenn ihr da trotzdem was zu sagen könntet. Ich bin dankbar.
Ganz kurz eine Rückfrage, was meinst du mit grünem Kapitalismus, dass du Ökoprodukte herstellst, was hast du gedacht?
Ich habe da gar nichts gedacht, weil es Blödsinn ist, aber das ist ja was, was der Kapitalismus in seiner stetigen Neuerfindung dann jetzt vorwärts bringt, und man damit die Idee, was jetzt vorgestellt wurde, ist ja so sehr weitgehend klassisch an einem klassischen Manchester-Kapitalismus 19. Jahrhundert in vielen orientiert, dass der in vielerlei Hinsicht heute existiert. Gleichzeitig erfindet sich der Kapitalismus ja immer wieder neu. Was kann das an der Stelle heißen? Eine Entkoppelung, die dann angestrebt wird, von immer mehr Dinge zu benutzen. Also das, was vorgestellt wird von den Rednern, ist ja gleichzeitig der Grund dafür, dass dieser Kapitalismus eine ständige Gier nach mehr Materialien und mehr Ressourcen hat. Und da merkt er ja auch, das führt auch zu dem einen oder anderen Problem, und dann ist der grüne Kapitalismus die Antwort, wir machen weiter Kapitalismus, aber jetzt brauchen wir viel weniger Dinge, um all diese schönen Dinge und
dann mache ich was zum
zu produzieren. Und dann wird alles viel grüner und schöner und bunter.
Also dieser sogenannte grüne Kapitalismus, der ist eigentlich ein schöner Beleg für das, was ich, das ist ein unverbesserliches System, genannt habe. Kriegen Sie es mit Ihrem Prinzip Wachstum von Geldwert und Reichtum glatt weg, und alle wissen das mittlerweile, hin, dass Sie an allen Ecken und Enden die Grundlagen und Springquellen für das Produzieren von dem Wachstum kaputt machen. Was macht der Kapitalismus daraus? Nicht etwa aufhören damit, sondern eine neue Geschäftsphäre. Also das, was ich sage jetzt übrigens, ne, so erstmal in dem ganz schnöden Rangehen, ist übrigens das Dogma von den politischen Standorthütern und den politischen Betreuern dieses Kapitalismus. Neulich war diese Konferenz da in Belem, ne? Und was sagt unser Bundeskanzler, der Standorthüter Deutschlands und Europas? Wir setzen in der Umweltfrage auf Innovation und technischen Fortschritt. Da muss man auch erstmal drauf kommen, aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Jetzt machen Sie den Globus unbewohnbar, und der Mann propagiert, damit gehen wir genauso um, wie wir in der Reichtums- und Natur- und Lebensfrage der Leute bislang umgegangen sind. Und daran entscheidet sich übrigens, an diesem Prinzip entscheidet sich dann auch, was wirklich an grünem Kapitalismus Realität wird. Ja, wenn man die Energieversorgung, und zwar so, dass sich das rechnet, vom Öl zum Strom durch Windräder umstellen kann. Wenn sich das rechnet, stehen die Dinger dann auch hinterher da und die Nation freut sich nochmal extra, weil sie kapitalistisches Wachstum nicht dadurch nur zustande kriegt, dass sie Öl bei den Saudis und bei den Amerikanern bezahlen muss, sondern jetzt steht es auf dem eigenen Territorium, ist richtig national produzierte Energie und mit der tritt dann die Nation in den üblichen Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt ein. Was sich darunter nicht verwirklichen lässt als eine rentable Sphäre, die gibt's dann auch nicht. Also unterliegt es genau dem hier so angesprochenen Prinzip, an der Rentabilität entscheidet dieses System schon wieder, wie es aus der Scheiße, die es anrichtet, Geld macht. Das mal zum grünen Kapitalismus. Das ist im Moment übrigens extrem mit den Händen zu greifen. Weil wer ein bisschen aufmerksam zuhört, der merkt ja, dass gerade in Europa so eine richtige Neubilanzierung passiert. Was lohnt sich denn eigentlich an der Umstellung? Da sind Sie auf einiges gekommen, das sich vielleicht nicht lohnt. Vielleicht gibt's dann doch keine Wasserstoffstrategie, weil das so teuer ist und man sich mit so vielen quengeligen Staaten arrangieren muss, bei denen die Sonne scheint. Aber die Windräder gibt es, die rentieren sich auch. Das zu dem Stichwort. Also da muss ich wirklich sagen, dieses Scheißsystem ist für sich, für seinen Zweck unverbesserlich. Weil sogar die Schäden, die es anrichtet, zu einer neuen Geschäftssphäre macht und was dann aus dieser Geschäftssphäre wird, entscheidet sich wie immer. Ich habe mir jetzt erspart, auf ein anderes Beispiel auszuweichen. Das wäre die Gesundheitsindustrie. Viel Spaß, denkt es euch mal durch, dann wird euch schlecht.
Zu der Frage der Dienstleistung.
Ja. Ja, das müssen wir noch beantworten mit der Dienstleistung. Ja.
Machst du oder?
Nein, mach doch.
Mir würde erstmal einfallen, es gibt verschiedene Abteilungen davon natürlich. Das eine ist innerhalb einer Fabrik, da brauchst du halt Buchhalter und so weiter, die Dienstleistungen an den Zweck des Kapitalismus machen. Die werden auch irgendwie mit von den verkauften Waren bezahlt. Also der Buchhalter und der Vorarbeiter und so weiter. Daneben gibt es Dienstleistungen, die nicht direkt sowas, was heißt die Journalisten und so. Aber auch da werden Dinge produziert, die sind immateriell, die sind aber deswegen noch lange nicht frei. Die sind auch da, kommt es drauf an, dass man andere davon ausschließen kann. Und das kriegt man jetzt gerade sehr mit bei den ganzen Fragen über KI. Darf die eigentlich jeden blöden journalistischen Text nehmen und daraus einen anderen blöden journalistischen Text einfach so machen? Weil das ist dann verliert ja der Spiegel-Investor sein Geld, weil seine Journalisten müssen immer noch bezahlt werden. Also da kommt es dann auch auf Ausschluss daraus an.
Ja, da kommt es auf Ausschluss an. Und wenn du mal an die Arten denkst, wie tatsächlich viele Leute einfach von Dienstleistungen betreiben, dann ist es auch... Dann sind das auch Tätigkeiten, bei denen nicht nur zwar kein handgreifliches Produkt, sondern eine Dienstleistung, aber hergestellt wird, um andere auszuschließen, sondern bei denen auch klar ist, auch das sind Verhältnisse, in denen Menschen, die erstmal über kein Eigentum verfügen, sich umschauen, wie können sie denn jetzt an Geld kommen? Ja, mit Arbeit. Und jetzt gibt es eine Reihe von Unternehmen, die anbieten, dass man einen Lohn verdienen kann, indem man eine Dienstleistung erbringt. Jetzt ist auch bei denen klar, dass das Tätigkeiten sind, die alle als geldbringende Tätigkeiten überhaupt bloß gehen in Abhängigkeit von diesem Unternehmen. Du brauchst bloß mal an so Sachen denken wie Lieferando oder Kellnern oder was auch immer. Ja, das sind Arbeiten, bei denen lebt der ganze Prozess davon, dass erstmal ein Digitalkonzern sich sowas wie eine Plattform aufgebaut hat, dass Kunden und Restaurants zum Angebot macht, das Essen zu den Leuten zu bringen und einen umfangreichen Katalog darüber zu führen, wo welche Restaurants sind und so ein Kram. Und der organisiert nach seinen Kalkulationen, welche Arbeit jetzt am Ende auch noch nötig ist, um die blöde Pizza auch noch zu dem Kunden zu bringen. Ganz in Abhängigkeit davon, dass sich das am Ende lohnt für Lieferando, gibt es am Ende sogar noch Fahrradfahrer, die dann ihr eigenes Fahrrad nehmen dürfen und von A nach B fahren. So, an den ökonomischen Rechnungen, die ich jetzt präsentiert hatte, ändert das erstmal gar nichts. Und auch was das am Ende für die Arbeit heißt, kriegst du das bei solchen Dienstleistungen tendenziell besonders hart mit. Dass dann die Arbeit entsprechend so aussieht, dass man über die Kreuzung gejagt wird, bis man auch mal über Rot fährt, um noch die Zeit einzuhalten und so. Das kriegt man als Unbeteiligter umso schlimmer mit. Aber
so radelnde Rentner sind schlimmer.
Erst recht auf dem E-Rad.
Ja.
Ja.
Im zweiten Teil fiel der Satz, es kann nur einer Gesellschaft ohne noch Geld geben. Wie hast du das gemeint?
Diese Gesellschaft.
Ich habe damit gemeint, wenn du an irgendein Bedürfnis denkst, das du hast, an irgendein Ding, das produziert wird, da ist es einem so trivial, dass jedes Bedürfnis irgendwann mal gestillt ist, dass es von jedem Ding irgendwann mal genug gibt. So, bloß, jetzt ist Geld als Ding überhaupt die Verfügung über Reichtum so überhaupt, über alles, was diese Gesellschaft zu bieten hat, zu bieten haben könnte, über alle Arbeit, die diese Gesellschaft irgendwann mal eventuell zu bieten hat. Insofern ist Geld kein Ding, das sich an irgendeinem konkreten Bedürfnis messen lassen könnte. Insofern ist Geld gar kein Ding, von dem man irgendwann mal erschöpft sein könnte. Weil es sich gar nicht misst an irgendeinem konkreten Ding, das man damit kaufen kann, sondern an der Potenz, alles damit kriegen zu können. Und deshalb ist Geld etwas, von dem kann man nicht genug und schon gleich nicht zu viel haben. Sondern deswegen steht über Geld immer fest, mehr ist besser. Aber die Frage klang nach einem impliziten Einwand. Vielleicht können Sie den explizieren.
Na gut, dann muss ich auch.
Wir dürfen auch ins Du wechseln, Entschuldigung.
Es kann nie genug Geld geben. Auf der individuellen Ebene ist das klar. Aber in der Gesellschaft ist es doch nicht so. Man kann das Geld wohl unglaublich unendlich aufnehmen.
Ja, aufblähen ist ja auch noch was anderes, aber das ganz grundsätzliche abstrakte Argument heißt, Geld ist zu gar keiner anderen Bestimmung fähig, als mehr zu sein. Es ist ja kein konkretes Gut, das bezogen auf ein Bedürfnis dann sein Maß hat. Geld ist nur eines Unterschieds fähig und das ist mehr. Aber jetzt schauen wir mal in die Gesellschaft rein. Die besteht doch im Wesentlichen nur aus diesen zwei Charakteren des Geldverdienens, die er dargestellt hat. Bei Unternehmen schafft es das Unternehmen entweder von Jahr zu wachsen, und zwar in Geld gemessen zu wachsen, oder es muss weichen. dann liegt bei der gesamten Produktion und bei den Dienstleistern als Unternehmen genauso, da liegt wirklich der Zweck vor. Geldvermehrung oder die Produktion ist sinnlos, die Dienstleistung ist sinnlos. Und das ist ein Zweck, der ist maßlos. Der fängt in jeder Sekunde wieder auf dem Niveau neu an, auf der man als Unternehmen gerade ist. Bei den anderen Geldverdienern liegt das natürlich nicht in dieser Prächtigkeit vor, dass sie immer reicher werden. Aber bei denen liegt es vor, als, hast du ja dargestellt gehabt, bei denen liegt es vor, als für alle Sorgen und Nöten, die jemals auf sie zukommen könnten, ist das einzige Mittel, mit dem man sich vielleicht ein bisschen sicher machen kann, mehr Geld zu verdienen. So liegt das bei denen vor. Das ist natürlich nicht dieses stolze Ziel der Geldvermehrung, aber dieses mehr Geld verdienen ist so etwas, worum ich mich kümmern muss. Das liegt bei denen auch vor. Jetzt habe ich die zwei Teile der Gesellschaft, dann weiß ich nicht, wieso man dazu sagen kann, das liegt doch für die Gesellschaft nicht vor. Jetzt ist doch dieser ganze gesellschaftliche Apparat damit befasst, die einen so, die anderen so, mehr Geld zu machen.
Vielleicht ist die Frage ja so gemeint, also dass zu dieser Geldvermehrung eben auch der Staat und ein Staatsapparat dazu gehört. Möglicherweise, ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Und wir erleben jetzt ja sozusagen, dass der Staat bei der Verteilung des Geldes neue Initiative setzt.
Ja, vor allen Dingen steht der Staat und gerade der deutsche Staat heute auf dem Standpunkt, dass seine ganze Macht und Herrlichkeit und seine Sicherheit darauf beruht, dass er mehr Geld zur Verfügung hat, um für sich was zu tun. Und wenn die da ihre Milliarden Haushalte jetzt für die Aufrüstung und Infrastruktur, die zur Hälfte auch schon wieder Aufrüstung ist, auflegen, muss man sich das auch mal klar machen, was das eigentlich ist. Dieser Staat stellt für sich, das heißt aber für die Gesellschaft, im Vorgriff auf, dass es dieses Geld aus dieser Gesellschaft irgendwie geben muss.
Und schafft damit die Voraussetzung, gegenwärtig ja ganz massiv die Standortbedingungen hier zu vergünstigen.
Ja, unter anderem.
Das ist eine Aufgabe auch, dass ich mir gegenwärtig, also bedeutend wie in solchen Jahren, nie der Verhandlung gewesen ist.
Wir haben den eigentlich nicht explizit angesprochen, du bringst ihn jetzt ins Gespräch, ja. Aber ich habe ihn auch mal erwähnt. Ja? Schau mal, wenn du Politik hörst, dann ist deren Grundsatz, ohne Wachstum ist alles nichts. Damit verpflichten die sich und alle Politik, die sie machen, darauf, die Gesellschaft so zu betreuen, dass sie Geldwachstum zustande kommt. Jetzt haben wir den dritten auch noch im Bunde und das ist eigentlich eine erschöpfende Antwort. Ich wollte noch einen ganz kleinen Nachtrag zur Dienstleistung sagen.
Kann ich noch mal eine Frage stellen? Diese Verrücktheit nicht so wunderbar aufgezählt, wie dieses Systemruf. Also jedenfalls für mich, diese Ausgeprägtheit, neue Verrücktheit, genau ist sie nicht, besteht ja darin, dass in diesem, also in dieser Nation Geld geschaffen wird, dass beispielsweise in der Automobilindustrie von VW in einer Höhe von 10 Milliarden in China investiert wird. Das heißt also, die Reichtumsvermehrung in diesem Land fortgesetzt wird, also in einem Land wie China, dass dann seine Produkte dort, also die VW-Produkte wieder exportiert, reexportiert wird nach Deutschland. Also als Charakterisierung, also die Ideologie von diesem Prozess.
Also mit dem Einwurf vertage ich das wirklich auf dieses Buch und seine Diskussion. Das letzte Kapitel heißt Der Weltmarkt, Arbeit und Armut als Mittel der Staatenkonkurrenz. Ich wünsche dem Arbeitskreis, der sich da gründet, dass er bis dahin kommt. Ein Spruch noch zur Dienstleistung, weil das war mal eine Zeit lang so eine soziologische Mode, zu sagen, diese Rede über die Wertproduktion ist doch irgendwie von gestern. Heute sind wir eine Dienstleistungsgesellschaft. Ja, Soziologen sind so, die müssen nie den Inhalt sagen. Die können so eine Phrasen sagen, Industriegesellschaft und Dienstleistungsgesellschaft, und weder über die eine sagen, was produziert eigentlich die Industrie, Kapital, noch über die andere, ja, was ist denn der Inhalt der Dienstleistung? Und woran leisten denn diese vielen Dienstleister eigentlich Dienst? Der größte Prozentsatz von diesem ganzen wunderbaren Dienstleistungssektor, der jetzt auch am allermeisten verdient, besteht in einer Tätigkeit, in einem Dienst, den es überhaupt bloß in dieser verrückten Wirtschaftsweise geben kann. Der ist nämlich mit der Verwandlung von Ware in Geld befasst. Diese ganzen Handelsplattformen, da arbeiten sich Leute krumm für eine Notwendigkeit, die es nur in dieser Wirtschaft gibt. Die Verwandlung von Ware in Geld. Das Akquirieren von Kunden, die ihre Zahlungsfähigkeit dahin tun, statt dahin zu tun. So, dann hast du, das waren deine Beispiele bis runter zu Lieferando. Und jetzt gehe ich hoch und sage, ganz oben ist Google. Ein einziger Marktplatz. Da hat sich der Marc schon früher drüber aufgeregt, wie unendlich viel Arbeit in dieser Produktionsweise dafür verballert wird, den Formwandel des Reichtums zustande zu bringen, statt irgendwas Nützliches.
Was, bei Amazon oder bei Google? Das ist mehr nach Amazon.
Aber Google auch. Also neuerdings stürzt mein Rechner immer ab, weil die mit ihrer künstlichen Intelligenz da reinfuschen. Das machen sie ja auch noch. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die Hälfte des Bildschirms aus Werbung besteht? Ich habe das nicht bestellt. Ich habe das nicht bestellt, aber die Unternehmen, von denen Google lebt, die bezahlen Werbeblöcke. Und auch diese ganz schlaue Angelegenheit, du klickst einmal auf so eine Werbung drauf. Eine Viertelstunde später wird das nächste Produkt dafür angeboten. So. Was ist da die Dienstleistung? Die Dienstleistung besteht ganz und gar in einem Dienst an der kapitalistischen Notwendigkeit, aus Produkten Geld zu machen. Der Kunde, ne? Der Kunde darf sich natürlich durchaus dabei einbilden, ihm würde dabei geholfen. So nach der Devise, heute habe ich aber wieder gespart.
Ich habe noch eine klare Frage. Und zwar wurde vorhin gesagt, des Öfteren, es kann doch bei dieser Wirtschaftsform gar nicht genug Geld bzw. Kapital geben. Insgesamt wird das sicherlich stimmen. In einzelnen Branchen gibt es aber doch so etwas wie, dass sich Geld nicht gewinnbringend vermehren kann, weil es sich nicht lohnt, irgendwie investieren lässt. Ist da nicht so, liegt da nicht zumindest im Einzelfall so etwas vor wie zu viel Kapital in Anführungsstrichen?
Also dieses mit dem zu viel Kapital kommt regelmäßig im Kapitalismus vor. Dann gehen Firmen pleite. Manchmal geht sogar richtig allgemein die Gesellschaft pleite, hat eine Krise. und vernichtet Unmengen an Kapital. Übrigens nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch, wo Produktionsanlagen stehen, wo Leute dran verdient haben und so weiter. Ja, das gehört auch zu diesem Laden dazu. Aber sonst muss ich erst mal sagen, es war mein Beispiel mit der Automobilindustrie. Die stoßen auf Schranken des Marktes. Oder über sie gesprochen, sie sind alle zu groß für den Markt, den sie haben. Zu viel Kapital, könnte man jetzt sagen. Dann bist du aber kein Kapitalist. Als Unternehmensführer ist das eine Frage von zu wenig Kapital. Die einzige Art und Weise, wie man in einem eng gewordenen Markt den bereinigen kann, und zwar zu eigenen Gunsten, ist mehr Kapital für sich zu mobilisieren und für eine Produktion einzusetzen, durch die man die anderen verdrängt. So macht das halt dieses System. Kann man auch wieder sich fragen, wo ist man reingeraten?